Liebe Gemeinde, am Freitag jetzt, am 20. Januar, fand in Washington die Vereidigung des 45. amerikanischen Präsidenten statt. Und dabei sprach Donald Trump die übliche Formel: Ich schwöre feierlich, dass ich das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten, ich schwöre feierlich, dass ich das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten getreulich verwalten und die Verfassung der Vereinigten Staaten nach besten Kräften erhalten, schützen und verteidigen will, so wahr mir Gott helfe. Während dieses Eides erhob der neue Präsident, genauso wie seine Vorgänger, die rechte Hand zum Schwur, während er die linke auf die Bibel stützte, die seine Frau ihm darreichte. Das ist das typische Ritual bei der Vereidigung amerikanischer Präsidenten. Bei Trump waren es zwei Bibeln: die Bibel von Abraham Lincoln, dem 16. US-Präsidenten, und eine Bibel, die seine Mutter ihm geschenkt hatte. Nun, völlig unabhängig von der Frage, wie die verschiedenen Präsidenten über die Bibel gedacht haben und welche Rolle die Bibel bei ihrer Amtsführung dann wirklich spielte oder auch nicht, unabhängig davon transportiert dieses Ritual ein beeindruckendes Symbol. Weltliche Herrschaft, weltliche Macht hat ihre Begründung niemals in sich selbst, das ist das Symbol, sondern sie bedarf eines höheren Fundamentes. Weltliche Herrschaft, weltliche Macht stammt aus einer anderen Welt. Weltliche Herrschaft bezieht ihre Legitimation aus einer Quelle, über die sie selber nicht verfügen kann. Weltliche Herrschaft braucht eine Grundlage, die vor ihr schon da war. Der Präsident schwört nicht auf die von Menschen entworfene amerikanische Verfassung, sondern auf die Bibel. Darin läge die wirkliche Bedeutung dieses Symbols bei der Vereidigung des Präsidenten. Und genau dieselbe Wahrheit lehrt uns Römer 13. In jener Passage, die wir zurzeit im Rahmen unserer Predigtreihe behandeln. Insofern war die Präsidentenvereinigung eine Illustration zu Römer 13. Was für ein Zusammentreffen. Wir wollen diesen Text jetzt gemeinsam lesen. Sie finden ihn auf Ihrem Zettel vor sich. Da schreibt der Apostel Paulus: Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute. Dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gibt nun jedermann, was ihr schuldig seid: Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht und Ehre dem die Ehre gebührt. Paulus trägt diese Verse, mit deren Auslegung wir letzten Sonntag ja begonnen hatten, nicht vor in einer Vorlesung für Staatsrechtler oder Politologen, sondern er behandelt hier eine höchst praktische Frage, die für jeden Christen wichtig ist. Wie soll ich mein Verhältnis zum Staat gestalten, in dem ich lebe? In den Abschnitten davor, in Römer 12, war es ja zunächst um unser Verhältnis zur Gemeinde gegangen, als Ganzer, dann um unser Verhältnis zu den einzelnen Mitchristen, dann erweiterte sich der Kreis um das Verhältnis zu unseren Feinden und jetzt geht es um das Verhältnis zu unserem Staat. Das ist also eine ganz schlüssige Darlegung des Paulus hier. Kreis um Kreis wird erweitert. Jetzt also um das Verhältnis für uns zu unserem Staat, Bundesrepublik Deutschland, mit ihrem Grundgesetz aus dem Jahr 1949. Und in all diesen Beziehungen soll sich unser Glaube an Jesus bewähren. In allen Beziehungen, die Paulus hier benennt, sollen wir ihm dienen und ihn ehren. Für alle diese Beziehungen gilt Gottes Grundauftrag von Römer 12, Vers 2, was also ganz am Anfang dieser Passage steht, wo der Apostel Paulus sagt: Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also in diesem Falle der gute, vollkommene und wohlgefällige Wille Gottes für unser Verhältnis zum Staat. Das heißt, unser Herr zeigt uns in der Bibel nicht nur, wie wir unser Verhältnis zu ihm gestalten sollen, sondern auch zu allen anderen Instanzen, Protagonisten, zu allem anderen, was zu unserem Leben dazugehört. Und jeder Christ lebt in irgendeinem Staat, wenn er nicht auf dem Mond lebt. Letzten Sonntag hatten wir gesehen, der Staat ist in dieser Hinsicht mit der Ehe zu vergleichen. Der Staat ist eine gute Ordnung, die der Schöpfer seinen Menschen mitgegeben hat, wie ein Gerüst, an dem wir uns festhalten können, eine Schöpfungsordnung. Und Gott hat uns diese Schöpfungsordnungen Staat und Ehe nicht als einen Vorschlag gegeben, nicht als eine Option, als eine Möglichkeit, nicht als ein Angebot, sondern sie sind verbindlich. Dietrich Bonhoeffer hat sie deshalb Mandate Gottes genannt, Aufträge Gottes. Das Mandat für die Ehe etwa hat Jesus in Matthäus 19 bekräftigt, wo er sagt, der am Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein, so sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das ist das Mandat, die Schöpfungsordnung der Ehe. Und darum wissen auch Christen, dass die Thesen der Gender-Ideologie, der zufolge es viele verschiedenste Geschlechter gibt, die auch noch frei wählbar und veränderbar sein, dass diese Thesen falsch sind. Gott schuf sie als Mann und Frau. Schöpfungsordnung Ehe. Und was Matthäus 19 für die Ehe ist, das ist Römer 13 für den Staat. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Und diese Mitteilung Gottes sollte für uns gerade als Christen zunächst mal ein Anlass großer Erleichterung sein. Warum? Unser Staat ist Gottes Stiftung. Sogar unsere Bundesrepublik. Sogar das Römische Reich unter Nero zur Zeit des Paulus. Alle Obrigkeit ist von Gott. Gott hat seine Hand noch nicht abgezogen von dieser Welt. Trotz des Sündenfalls. Und wir werden heute sehen, den Staat brauchen wir gerade wegen des Sündenfalls. In der Theologie spricht man hier von allgemeiner Gnade. Diese göttliche Fürsorge für die ganze Welt. Allgemeine Gnade im Unterschied zur speziellen Gnade, mit der Gott uns erlöst durch Jesus. Wenn es um Rettung geht, um Sündenvergebung, dass Christus am Kreuz für uns starb, dass Gott dem, der glaubt, alle seine Schuld vergibt und ihm vom Höllenkandidaten zum Himmelsbürger macht. Da geht es um die spezielle Gnade, die wir nur im Glauben ergreifen können. Aber Gottes allgemeine Gnade gilt aller Welt. Wie Jesus in der Bergpredigt sagt, Gott lässt seine Sonne noch scheinen über Böse und Gute und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Oder schon in 1. Mose 8, solange die Erde steht, hat Gott versprochen, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, die Kontinuität und Beständigkeit der Jahreszeiten. Das ist alles allgemeine Gnade. Und diese allgemeine Gnade kommt auch den Heiden zugute. Auch wenn Nichtchristen eine Ehe eingehen, treten sie in Gottes Schöpfungsordnung ein. Auch wenn Nichtchristen ein Regierungsamt übernehmen oder eine andere Funktion im Bereich der Obrigkeit des Staates, dann arbeiten sie in einer Grundstruktur, die letztlich von Gott kommt. Und darum haben allen voran wir Christen den Auftrag, für die Ehe einzutreten. Und allen voran wir Christen den Auftrag, fürsorglich und respektvoll mit unserem Staat umzugehen. Einem Christen kann der Staat, das Recht und die Politik eigentlich nicht völlig egal sein. Und das stellt uns Christen natürlich in eine starke Spannung hinein, die wir auch hier in Römer 13 finden. Und es ist interessant, wenn wir ein paar Verse über unseren Text hinausschauen, hin zu Vers 11, Römer 13, Vers 11, da ist die große Zukunftsperspektive aufgemacht. Da sagt Paulus, die Stunde ist da, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil, und damit meint er das zukünftige Heil, dass Jesus wiederkommt, dass wir auf ewig bei ihm sein werden, ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Es geht dem Ziel entgegen, heißt das. Das ist die große Perspektive. Die bleibt nicht an den Grenzen dieser Welt hängen. Die große Marschrichtung lautet himmelwärts. Schon Römer 12, Vers 2 hat er gesagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Philipper 3, Vers 20, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Hebräer 13, Vers 14, wir haben hier keine bleibende Stadt. Und man könnte frei hinzufügen, wir haben hier auch keinen bleibenden Staat. Alle Obrigkeit ist vorläufig. Alle Herren dieser Welt gehen irgendwann. Und wenn das so ist, haben schwärmerische Leute zu allen Zeiten gesagt, ja, was halten wir uns dann eigentlich noch so mit dieser Welt auf? Was kümmern wir uns da noch um so schnöde weltliche Sachen wie Politik und Gesetze und Schuldiskussionen? Der Tag ist doch nahe herbeigekommen, der alte Äon ist doch überwunden, wir sind doch eine neue Schöpfung, wir gehören doch zum Reich Gottes. Was sollen wir uns noch um dieses Reich der Welt kümmern? Und es ist, als ob Paulus plötzlich ein lautes Halt dazwischen ruft und sagt, Leute, noch seid ihr hier. Und solange Jesus euch hier nicht wegholt, habt ihr hier noch einen Auftrag und gefälligst eure Hausaufgaben zu machen. Ja, es ist völlig richtig im Sinne Gottes, dass wir uns der Vorläufigkeit dieser Welt bewusst bleiben. Es ist wichtig für das Überleben der Gemeinde, dass wir nicht in die Falle dieser Emerging Church Doctrine hineintappen, als könnten wir das Reich Gottes durch die Verbesserung dieser Welt näher bringen. Eine schlimme Irrlehre, die viel Verwirrung in den Gemeinden stiftet zurzeit. Das ist richtig. Aber wir haben auch hier in dieser vergänglichen Welt von unserem Herrn noch eine Aufgabe. Martin Luther wird folgender Satz zugeschrieben, den man in den Quellen noch nicht gefunden hat, aber der eigentlich zu ihm passt. Und wenn morgen die Welt unterginge, würde ich noch heute mein Apfelbäumchen pflanzen. Das ist die Haltung. Und Walter Lüthi, der große Schweizer Prediger, der hat diese nüchterne Haltung, dass wir einerseits die Ewigkeit fest im Blick haben und dass wir zugleich unsere Hausaufgaben hier auf der Erde noch machen, an einem Beispiel aus seiner Schweizer Heimat gezeigt. Er hat erzählt von einem Haus, das sich zwischen Adelboden und Frutigen am Wegrand befindet. Vielleicht kennen Sie sich ja aus in der Nähe von Adelboden. Und an diesem Haus, sagt Walter Lüthi, sieht man von weit hin in sichtbaren Buchstaben folgenden Spruch. Da steht drauf, die Zeit vergeht, das End ist nah, bald kommt der Herr, Halleluja. So, und dann fügt Lüthi hinzu, wobei Haus und Spruch seltsamerweise frisch gestrichen sind. Mein Bewohner rechnet offensichtlich mit der Wiederkunft Jesu, er erwartet das Ende und nun, merkwürdig, lässt er aber sein Heimwesen nicht verlottern, sondern hält es blitzsauber in Ordnung und streicht es sogar noch neu an. Aber eben genau das ist Gottes Logik, fügt Lüthi hinzu. Die göttliche Logik, die das vergängliche Haus frisch anstreicht, ob schon der Tag nahe herbeigekommen ist. Und das wird in Römer 13 besonders drastisch sichtbar. Zitat Ende. Sie verstehen, was ich damit sagen will. So wie der Schweizer sein Haus anstreicht, im Wissen um die große Perspektive, dass dieses Haus völlig unbedeutend ist im Blick der Ewigkeit, so sollen wir hannoverschen Christen ein grundsätzlich positives Verhältnis zur staatlichen Ordnung haben. Wir sollen uns ihr unterordnen. Und der Begriff Unterordnung wird ja im Neuen Testament an vielen Stellen benutzt, etwa auch in Epheser 5, Vers 24, wo es heißt, dass sich die Frau ihrem Mann unterordnen soll. Das heißt, dass ich mich bewusst in eine Hierarchie einfüge, die Gott mit seiner Ordnung gegeben hat. Und ja dazu sage, dass ich das akzeptiere, was Gott über die Schöpfungsordnung Ehe sagt, dass ich das akzeptiere, was Gott über die Ordnung des Staates sagt. Fügt euch ein, ordnet euch unter. Und der Testfall ist hier das Zahlen der Steuern, Vers 6. Deshalb zahlt ihr auch Steuern. Und so hat es Jesus in Matthäus 22 auch gesagt. Liebe Leute, das bedeutet nicht blinder Kadavergehorsam. Haben wir auch letzten Sonntag gesehen. Das heißt nicht, dass wir zu allem, was der Staat von uns fordert, Ja und Amen sagen und alles mitmachen. Sondern unser Auftrag ist mündige Unterordnung. Oder man könnte es auch nennen, eine reflektierte Loyalität. Eine reflektierte, geprüfte Treue gegenüber dem Staat. Das heißt, wir sollen dem Staat genau das geben, was ihm vom Gotteskonzept her zusteht. Ihm genau das geben, was er rechtmäßig fordern kann. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das ist Vers 7. Gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, also das sind die direkten Steuern. Dann Zoll dem der Zoll, das sind die indirekten Steuern. Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt, also der Respekt und die Anerkennung. Und wenn wir das durchziehen wollen, wenn wir dem Staat geben wollen, was dem Staat zugesteht, ist es erforderlich, dass wir, natürlich jeder nach seinen Möglichkeiten, genau beobachten, was eigentlich in unserem Staat geschieht und was bestimmte Institutionen und Machthaber anstreben. Und es ist noch wichtiger, dass wir einen Maßstab haben, mit dessen Ausrichtung wir den Staat und die Situation beurteilen können. Und dazu finden wir hier bei Paulus einige wichtige Anhaltspunkte über die Aufgabe des Staates, über die Gefährdung des Staates und schließlich über die Verantwortung des christlichen Staatsbürgers. Und wir fangen an mit der Aufgabe des Staates. Was ist die Aufgabe des Staates? Das müssen Sie wissen als Staatsbürger. Paulus sagt das in Vers 4 und in Vers 6. Die Obrigkeit sagt, er ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Und noch einmal, Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht, an dem der das Böse tut. Und dann nochmal in Vers 6, da verwendet er ein anderes Wort, denn sie sind Gottes Diener. Also den Begriff Diener in Vers 4 kennen wir von den Diakonen in der Gemeinde, da steht Diakonos. Und in Vers 6 ist das griechische Wort sogar Leiturgos. Das meint eigentlich ursprünglich ein Priester und kann hier öffentliche Diener bezeichnen. Also die Würde eines öffentlichen Dieners. Und das ist der Staat. Diener Gottes. Natürlich weiß Paulus, dass der amtierende Machthaber, zum Beispiel Nero, diesen Anspruch nur sehr bedingt erfüllt. Natürlich weiß Paulus, was 30 Jahre vorher beim Prozess gegen Jesus passiert ist an Unrecht. Paulus hat selbst juristisches Unrecht erlebt. Paulus hat viel juristisches Unrecht in den Provinzen erlebt und sich deshalb persönlich auf den Kaiser berufen in einer bestimmten Situation. Apostelgeschichte 25, stellt mich vor den Kaiser, Klammer auf, damit ich diesem Provinzgericht nicht ausgeliefert werde. Also Paulus wusste um die Brüchigkeit menschlicher Obrigkeit. Und doch ist der Staat Diener Gottes. Nicht um seiner selbst willen ist er da, sondern Gott hat ihn mit einer glasklaren Aufgabe betraut. Und hier erinnern wir uns wieder an den Eid des Präsidenten, der auf die Bibel schwört, das heißt auf eine Autorität, die höher ist als der Staat selbst. Und dieses Symbol sollte den Staatsdiener daran erinnern, dass er sich einmal vor dem Autor dieses Buches wird verantworten müssen für sein gesamtes Regierungshandeln. Diener Gottes. Und deswegen hat der Staat, und das ist ein zweiter Aspekt, nur eine abgeleitete Macht, nur eine verliehene Macht. Keiner kann sich diese Macht selber nehmen oder sie erkämpfen. Kein Herrscher hat die Macht in sich, sondern sie ist ihm immer gegeben. Letztlich von Gott, weil Gott diese Struktur in seine Schöpfung hineingestiftet hat. Und das heißt, auch die staatliche Macht lebt von Voraussetzungen, die sie selber nicht herstellen kann. So wie auch die Eheleute in eine Schöpfungsordnung eintreten, das versuche ich in den Traugesprächen immer deutlich zu machen, die vor ihnen da ist. Die Eheleute machen nicht ihre Ehe dadurch, dass sie heiraten, sondern sie treten in etwas ein, das Gott ihnen zur Verfügung stellt. Gott öffnet ihnen die Tür in diesen Raum. Und so ist es mit dem, der staatliche Macht hat. Sie ist ihm verliehen. Und deshalb sagt Jesus zu Pilatus, Johannes 19, Vers 11, du hättest keine Macht. Und da steht dasselbe Wort wie hier in Römer 13 am Anfang, Exousia. Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre, sagt Jesus zu Pilatus. Der Staat hat nur eine abgeleitete, nur eine verliehene Macht. Der Pilatus konnte diese Macht dann missbrauchen gegen Jesus. Aber dabei benutzte er eine Macht, die ihm indirekt von Gott gegeben war durch die Schöpfungsordnung. Und so meint es Paulus hier. Von Gott eingesetzt ist der Staat, mit fremder Autorität ausgestattet als Diener. Und das kannte Paulus schon so aus dem Alten Testament, zum Beispiel aus dem Buch Daniel, wo Gott es ganz deutlich sagt in Daniel 2,21, er setzt Könige ab und er setzt Könige ein. Gott. Oder Daniel 4, Vers 22 am Ende, wo Daniel dem Nebukadnezar sagt, du wirst bei den Tieren des Feldes dich aufhalten, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Abgeleitete Macht, verliehene Macht. Oder Daniel 4, Vers 29 am Ende. Man wird dich von den Menschen verstoßen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Abgeleitete Macht. Diener mit abgeleiteter Macht. Und worin soll dieser Dienst nun bestehen? Paulus sagt das ganz klipp und klar und auch ganz einfach. Sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten, tust du aber das Böse, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Und in Vers 3 heißt es, die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Tu das Gute, dann wirst du Lob empfangen. Also die Aufgabe ist ganz klar beschrieben. Der Staat muss die Bösen bestrafen und die Guten belohnen. Das ist seine Grundaufgabe, nicht sonst. Die Bösen bestrafen und die Guten belohnen. Und wir finden das fast wortgleich so in 1. Petrus 2, Vers 13 und 14. Also wenn Sie mal gefragt werden beim überraschenden Interview auf der Straße, was muss der Staat eigentlich tun, dann können Sie ganz einfach sagen, er soll nach christlichem Verständnis die Bösen bestrafen und die Guten belohnen. 1. Petrus 2, Vers 13, ordnet euch deshalb der menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Ganz klare Anweisung. Das heißt, der Staat soll uns nicht den Sinn unseres Lebens erklären. Das ist nicht seine Aufgabe. Der Staat soll uns nicht vorschreiben, wie wir unsere Kinder erziehen sollen. Der Staat soll sich schon gar nicht in unsere Erziehung einmischen. Es gibt keine Erziehungspartnerschaft zwischen Familie und Staat. Artikel 6 des Grundgesetzes, das ist zuvörderst die Aufgabe der Eltern. Und wenn die sich darum kümmern, hat sich kein Staat einzumischen. Und auch nicht eine irgendwie politisch begründete Erziehungspartnerschaft. Der Staat ist nicht unser Kindermädchen. Der Staat ist nicht unser Welterklärer, der uns vorschreibt, wie wir zu denken haben. Was richtig und was falsch ist, das lernen wir nicht von Frau Merkel und auch nicht von Herrn Maas und auch nicht von Herrn de Maizière. Und auch welche Worte wir benutzen dürfen und welche Worte wir nicht benutzen dürfen. Und was politisch korrekt ist und politisch nicht korrekt, das kann uns kein Staat vorschreiben. Das ist einfach nicht seine Aufgabe. Sondern er soll seiner Aufgabe nachkommen, für äußere Ordnung und Sicherheit zu sorgen, für ein einigermaßen funktionierendes Gemeinwesen. Und er soll sich ansonsten aus unserem Privatleben heraushalten. Er soll das Böse bestrafen und das Gute fördern. Ganz ähnlich ist Timotheus 2, ermahne ich nun ab Vers 1, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige, für alle Obrigkeit. Warum? Wofür sollen die sorgen? Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Und Paulus sagt das nicht in dem Sinne, damit wir in Ruhe unsere Rosen züchten und die Füße hochlegen können, sondern damit wir in Ruhe evangelisieren können, damit wir in einem geordneten Staatswesen alle Möglichkeiten haben, Gott zu dienen. Und auch wenn es dann nicht mehr geordnet ist, werden wir Gott trotzdem dienen. Aber das ist die Aufgabe des Staates. Die Bösen bestrafen. Und wissen Sie, nach dem Sündenfall ist das dringend nötig, weil die Welt sonst im Chaos versinkt. Diese Welt braucht eine Notordnung. Überlegen Sie mal, was ohne Staat passiert, sieht man ja, wenn in einem Land plötzlich die staatliche Ordnung zusammenbricht. Bürgerkrieg zum Beispiel. Das ist Chaos. Und jeder nimmt sich, was er kriegen kann. Noch einmal Walter Lüthi. Paulus sagt, dieses Untertansein uns zu gut. Denn die Obrigkeit verhütet das Faustrecht, den Vernichtungskrieg aller gegen aller, den Hereinbruch des Chaos. Ohne Obrigkeit könnte der Mensch, wie die Dinge hier nun einmal liegen, überhaupt nicht existieren. Es ist gewissermaßen der Schutz des Menschen vor sich selbst. Und haben Sie dieses auffällige Wort entdeckt am Ende von Vers 4? Der Staat, die Obrigkeit, ist Rächerin zum Zorngericht. Dem Einzelnen ist es von Gott her ja verboten, sich zu rächen. Das sagt Paulus unmittelbar vorher in Römer 12, Vers 17 bis 19. Räche dich nicht. Das ist Gottes Sache. Die eigentliche Bestrafung behält Gott sich selbst vor. Und die eigentliche Bestrafung erfolgt zum Teil schon in den Verirrungen, in die Gott die Menschen dahin gibt, Römer 1 ab Vers 18, weil sie ihm nicht dienen und nicht folgen werden. Das ist schon der Beginn des Gerichtes Gottes. Er hat sie dahin gegeben, ihre eigenen Sünden. Er gibt ihnen, was sie wollen, und daran gehen sie kaputt. Und das Endgericht wird Gott allein üben. Aber einen Teil dieser vorläufigen Rache und Bestrafung hat der Staat auszuüben. Er ist Gottes Dienerin, die Rächerin zum Zorngericht. Das heißt, die staatliche Justiz vollzieht ihre Strafe und darin handelt Gott. Das ist Obrigkeit. Und Sie merken, damit ist auch jede Form von Selbstjustiz und Gewaltanwendung ausgeschlossen. Denn allein die Obrigkeit trägt, Vers 4, das Schwert. Steht hier ausdrücklich. Sie trägt das Schwert nicht umsonst, die Obrigkeit. Das ist ihre Aufgabe. Das Gewaltmonopol des Staates. Hier steht es in Römer 13, Vers 4. Allein der Staat hat das Recht, Gesetzesbrecher zu inhaftieren und zu bestrafen. Aber er muss es auch tun. Und wenn der Staat die Verbrecher nicht bestraft, wird er auch seinem Auftrag nicht gerecht. Denken wir an die ganze Diskussion um die Silvesterkrawalle. Der Staat hat die Aufgabe, die Bösen zu bestrafen und das Gute zu belohnen. Also wenn die Leute sich an die Gesetze halten, wenn die Leute sich für das Gemeinwesen einsetzen, wenn die Leute Kinder aufziehen und ihnen Geborgenheit schenken und ihnen helfen, wiederum ihrerseits den Staat und die Gesellschaft stabilisierende Bürger zu werden, dann sollte der Staat dieses würdigen. Er sollte die Leute motivieren, weiterhin Gutes zu tun. Paul Kirchhoff, der frühere Verfassungsrichter, einer der berühmtesten Verfassungsrichter Deutschlands, hat immer wieder angemahnt, dass der Staat die Familien zu wenig schützt. Weil sie für die Zukunft des Staates so wichtig sind, müssten sie in besonderer Weise geschützt werden. Stattdessen werden die Familien, das ist allgemein bekannt, in unserem Staat eher benachteiligt. Und für viele sind Kinder zum Armutsrisiko geworden. Das ist das Gegenteil von die Guten belohnen. Natürlich ist es schwierig, wenn in vielen verantwortlichen Positionen zu viele zukunftsbefreite Politiker sitzen, die selbst keine Kinder haben, für die sie Verantwortung tragen. Und die auf diesem Wege nicht existenziell mit der nächsten Generation verbunden sind. Das hat natürlich auch Folgen. Wen werden Sie wofür belohnen? Also, das ist die Aufgabe des Staates. Das war der längste Passus. Als Gottes Diener, im Wissen um eine nur verliehene Macht, das Böse zu bestrafen und das Gute zu belohnen, das Schlechte einzudämmen und das Richtige zu fördern. Und dabei stellt sich natürlich sofort ein Grundproblem. Woher weiß der säkulare Staat, was gut ist und was böse ist? Das ist natürlich das Problem, was sofort auftaucht. Woher wissen linksideologische, liberal-säkulare oder grüngläubige Politiker, die die Bibel und ihre Autorität ablehnen, teilweise ausdrücklich ablehnen, woher sollen die wissen, was richtig und falsch ist? Denn in der Bibel wird es offenbart. Was richtig und falsch ist, was gut und was böse ist. Was würde Paulus darauf antworten? Er würde wahrscheinlich einerseits mit dem Gewissen des natürlichen Menschen antworten und sagen, im Gewissen ahnt der Mensch, auch der Mensch, der die Bibel ablehnt, im Grunde seines Herzens, was gut ist und was schlecht. Wenn nämlich die Heiden, Römer 2, Vers 14, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus das tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie sich selbst eingesetzt. Also das Gewissen ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und ein Ausleger schreibt hier zu Recht, selbst undemokratische Regierungen werden um ihrer selbst willen oftmals das Übel einzudämmen versuchen, wie zum Beispiel zielloses Morden, Aufruhr, Plünderung und überhaupt jegliche Form von Instabilität und Chaos. Und selbst undemokratische Regierungen werden oftmals guten Taten ihrer Bürger, wenn es ihnen nützt, mit Zustimmung und Anerkennung gegenübertreten. Also es ist eine gewisse Verankerung dessen im Gewissen. Und wir müssen uns Folgendes klar machen: Wenn selbst fragwürdige Staatsformen oftmals noch ein Mindestmaß an Ordnung ermöglichen, und das ist die Erfahrung der Geschichte, dass selbst fragwürdige Staatsformen oft noch ein Mindestmaß an Ordnung ermöglichen und besser sind als Anarchie, dann ist das einfach ein weiteres Zeichen dafür, dass dieses Grundkonzept Obrigkeit, Herrschaft, der Welt gut tut, weil es eben vom Schöpfer verordnet wurde. So wie das Grundkonzept Ehe, Mann und Frau, gut tut, weil es vom Schöpfer verordnet wurde. Und wozu hat es der Schöpfer verordnet, die Obrigkeit? Nicht, um dadurch sein Reich in dieser Welt zu bauen. Sein Reich in dieser Welt baut Gott allein durch das Evangelium. Allein durch das Evangelium. Aber der Staat ist eben Notbehelf, damit auch unter uns Sündern ein einigermaßen zivilisiertes Zusammenleben möglich ist. Noch einmal Walter Lüthi. Als vorläufigen Ersatz hat Gott den Staat gegeben. Notbehelfsmäßig hat uns Gott bis zum Hereinbruch des vollen Tages die Notordnung des Staates geschenkt. Sie kann uns den verlorenen Paradiesfrieden niemals ersetzen, den ersetzt uns Christus allein. Aber die Obrigkeit kann verhindern, dass die Erde zur unbewohnbaren Hölle wird. Und darum will Gott, dass es einen Staat gibt. Zitat Ende. Und deshalb sollten gerade wir Christen über diesen sündhaften Staat nicht nur die Nase rümpfen, sondern Gott dafür danken, dass es diesen Staat überhaupt gibt. Aber wir müssen auch darauf achten, uns nicht an den Staat zu verkaufen. Wir bleiben hier Fremdlinge und Gäste auf der Durchreise. Und aus dieser Aufgabe des Staates lässt sich nun zweitens die Gefährdung des Staates erkennen. Und diese Gefährdung des Staates besteht darin, dass er nicht als Diener Gottes agiert, sondern als Gegenspieler. Dass er sich nicht mit verliehener, abgeleiteter Macht zufrieden gibt, sondern nach absoluter Macht und Kontrolle strebt. Dass er nicht das Böse bestraft und das Gute belohnt, sondern umgekehrt das Böse belohnt und das Gute bestraft. Das ist die Gefährdung des Staates, die Umkehrung dessen zu sein, was er eigentlich sein soll. Hillary Clinton hat im Wahlkampf gesagt, Zitat, tief verwurzelte kulturelle Codes, und damit meint sie moralische Prinzipien, religiöse Überzeugungen und strukturelle Phobien, also etwa Ablehnung von Homosexualität, tief verwurzelte kulturelle Codes, religiöse Überzeugungen und strukturelle Phobien haben sich zu ändern. Die Regierungen müssen ihre Möglichkeiten zum Zwang nutzen, um die religiösen Dogmen neu zu definieren. Zitat Ende Hillary Clinton im jüngsten Wahlkampf. Das heißt, der Staat soll sein Gewaltmonopol einsetzen, um unerwünschte religiöse Überzeugungen zu ändern oder zum Schweigen zu bringen. Und wenn man das liest, kann man verstehen, warum viele Christen erleichtert darüber sind, dass sie nicht die oberste Hüterin der Verfassung geworden ist. Und das gilt überall, wo immer der Staat Kontrolle über das Denken und den Glauben seiner Menschen anstrebt, hat er die Tendenz zur absoluten Macht und ist er zumindest auf dem Weg in die Richtung der Diktatur. Und doch dafür gibt es in der Bibel ein Beispiel. Offenbarung 13. Offenbarung 13, geschrieben mehr als 30 Jahre nach Römer 13. Als Gott dem Johannes dieses Buch offenbart, Offenbarung 13, hat sich die politische Situation der Christen gegenüber der Römerbriefzeit massiv verschlechtert. Domitian beginnt die systematische Verfolgung der christlichen Gemeinden durch den Staat. Und in dieser Situation schenkt der Herr seinem Apostel einen weiten Blick in die Endzeit, auf die Zielgerade der Geschichte. Und dabei zeigt er dem Johannes eine Herrschaftsform, die auch in der Zwischenzeit gewissermaßen als Vorschattung immer wieder ihr grausames Haupt erheben wird. Es ist die Herrschaft des grausamen Tieres. Und Offenbarung 13 zeigt uns die totale Korruption und Entartung des Staates zu einem Instrument des Antichristen. In Offenbarung 13 ist der Staat nicht mehr Diener Gottes, sondern Verbündeter des Teufels. Offenbarung 13 liest sich wie eine teuflische Karikatur von Römer 13 und zeigt die zugespitzte Gefährdung des Staates. Und darum haben etliche Christen, nicht alle Christen, aber etliche Christen so wach reagiert, als die Nationalsozialisten nach dem Staat und dann auch gleich nach der Kirche griffen. Und schon 1933 hält Dietrich Bonhoeffer einen Radiovortrag, der an einer entscheidenden Stelle vom Sender plötzlich abgeschaltet wird, weil die genau begriffen haben, was da lief. Der Vortrag hatte den Titel Der Führer und der Einzelne in der jungen Generation. Und in diesem Vortrag betont Dietrich Bonhoeffer, dass alle staatliche Macht nur verliehen sein kann und niemals absolut. Die letzte Autorität, sagt Bonhoeffer, hat allein Gott. Und darunter kommt dann erst das Amt, das von Gott gestiftet wurde. Paulus würde sagen, die Obrigkeit. Und dieses Amt hat nur vorletzte Autorität. Letzte Autorität hat allein Gott. Das von Gott gestiftete Amt allein vorletzte Autorität. Und erst danach kommt der einzelne Politiker, der sich sowohl vor dem Amt als auch vor Gott verantworten muss. Das sagt Bonhoeffer in diesem Vortrag 1933. Und er warnt, Zitat, dass jeder, der diese Ordnung durcheinander bringt, sich hier am Menschen vergreift, ewige Gesetze verletzt, übermenschliche Verantwortung auf sich lädt, die ihn zuletzt erdrücken wird. Und weiter, Führer und Amt, die sich selbst vergotten, spotten Gottes und des vor ihm einsam werdenden einzelnen Menschen. Und sie müssen zerbrechen. Zitat Ende. Das ist die Gefährdung des Staates, der nach absoluter Macht strebt. Aber die Gefährdung des Staates beginnt schon viel früher. Sie beginnt nämlich dort, wo der Staat die Bestrafung und die Belohnung von Bösen und Guten ins Gegenteil verkehrt. Und damit stellt er sich dreist gegen den Maßstab von Römer 13. Schon Jesaja Kapitel 5, Vers 20 hatte davor gewarnt. Er hatte gesagt, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Und das ist die akute Gefährdung, vor der sich jeder Staat, vor der sich jede Obrigkeit hüten muss. Denn wenn sie das tut, dass sie die Bösen belohnt und das Gute bestraft, dann gibt sie die Grundfunktion auf, mit der Gott sie eingesetzt hat. Und das hat in den letzten Monaten kaum jemand so deutlich auf den Punkt gebracht wie John MacArthur. Befragt vor der Wahl in den Vereinigten Staaten, an welchen Kriterien ein Christ sich orientieren sollte, hat John MacArthur unter anderem Römer 13 zitiert und eben dieses betont, das Böse bestrafen, das Gute belohnen. Und dann hat er hinzugefügt, ich fasse das jetzt mit meinen Worten zusammen, es geht in der Politik nicht in erster Linie um die einzelnen Personen, sondern es geht letztlich um die Frage, welches Konzept steht zur Wahl, welche Ideologie, für welche Menschenbildkonzeption setzt sich eine Partei ein, beziehungsweise ein Zusammenschluss von Politikern. Und John MacArthur hat weiter gefragt, von welcher Gruppe wird man am ehesten erwarten können, dass sie das Böse bestraft und das Gute belohnt in unserem Land. Die Demokratische Partei, fuhr er dann fort, hat deutlich gemacht, dass sie das Böse schützen und das Gute bekämpfen will. Und dann hat er folgende Beispiele gebracht. Man wolle Abtreibung in größerem Umfang ermöglichen, Menschenrecht auf Abtreibung. Man wolle aus Sicht der Demokraten die Stellung der Ehe weiter beschädigen, indem man alles dafür tut, Homo-Ehen zu fördern. Man wolle die Gender-Ideologie schon den Kindern nahebringen. Und indem man die feministische Agenda fördert, attackiert man die Ehe und die Familie, so wie Gott sie gedacht haben und hat. Und damit gefährdet man den Grundbaustein der Schöpfungsordnung. Und außerdem wolle diese Koalition die Möglichkeit zur Verkündigung der biblischen Wahrheit im öffentlichen Raum weiter einschränken, etwa an den Universitäten. Die Möglichkeit zur Verkündigung der biblischen Wahrheit an den Universitäten weiter einschränken. Und dann hat John MacArthur bilanziert, was die Koalition, die für die Demokraten antritt, angekündigt hat, ist das Gegenteil von dem, was die Bibel als die Aufgabe der Obrigkeit anzeigt. Sie wollen das, was in den Augen der Bibel böse ist, schützen. Und das, was gut ist, nämlich dass Leute sich für die biblischen Maßstäbe einsetzen, das wollen sie verhindern bzw. bestrafen. Und darum sollte ein Christ sie nicht wählen. Bevor wir jetzt zum letzten Schritt kommen, fasse ich das Zwischenergebnis zusammen. Also worin besteht die Aufgabe des Staates? Wir hatten gesehen, sie besteht darin, dass er seiner Bestimmung als Diener Gottes entspricht, indem er das Böse bestraft und das Gute belohnt. Worin besteht die Gefährdung des Staates? Dass er genau diese Aufgabe in ihr Gegenteil verkehrt. Dass er nicht als Diener Gottes agiert, sondern als Gegenspieler Gottes. Dass er nicht das Böse bestraft und das Gute belohnt, sondern umgekehrt das Böse belohnt und das Gute bestraft. Und das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass der Staat sich eben nicht mit verliehener, abgeleiteter Macht zufrieden gibt, sondern nach absoluter Macht und Kontrolle greift. Und damit stellt sich zum Schluss die Frage, was ist nun die Verantwortung des christlichen Staatsbürgers? 3.1. Die Verantwortung des christlichen Staatsbürgers besteht darin, den Staat zu achten. Das ist das Erste, das haben wir letzten Sonntag ausführlich behandelt, sich prinzipiell der Obrigkeit unterzuordnen, seine Steuern zu zahlen. Das ist die erste Verantwortung. Die zweite Verantwortung des christlichen Staatsbürgers besteht darin, für den Staat zu beten. Das ist 1. Timotheus 2, 1 bis 2, habe ich auch schon vorgelesen, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung, also verschiedene Worte, die das Gebet umschreiben. Und damit macht Paulus deutlich, es ist ganz wichtig, gründlich, ausführlich zu beten für die Obrigkeit. Also, erstens den Staat achten, zweitens für den Staat beten, drittens den Staat verbessern. Ihr seid das Salz der Erde. Das Salz muss rein in die Erde, wenn es wirken soll. Matthäus 5, Vers 13, unser Herr an der Bergpredigt. Oder die oft zitierten Worte aus Jeremia 29, Vers 7. Suchet der Stadt Bestes, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Und wir sollen alles tun, was uns möglich ist, wenn wir die Zeit, die Möglichkeiten dazu haben, um auf legalen Wegen Gesetze zu verbessern. Wenn der Herr uns das aufträgt, öffentliche Verantwortung übernehmen, das kann für Sie damit beginnen, dass Sie in der Grundschulklasse Ihres Sohnes oder Ihrer Tochter einfach Elternvertreter werden. Das ist der Anfang von Übernahme von Verantwortung für den Staat. übernehmen wir dadurch, dass wir wählen, dass wir Gespräche mit den Menschen führen. Also, den Staat achten, für den Staat beten, den Staat verbessern. Viertens. Die vierte Verantwortung des christlichen Staatsbürgers besteht darin, den Staat an Gottes Maßstab für Böse und Gut zu erinnern und ihn darauf zu behaften. Unsere Politiker und die anderen Handelnden in der Obrigkeit konfrontieren mit Gottes Maßstab für Gut und Böse, mit der christlichen Ethik. Das tun wir als Gemeinde durch unsere öffentliche Verkündigung. Das können wir im Einzelnen durch persönliche Kontakte, durch E-Mails, durch Leserbriefe. In Deutschland haben wir die Situation, dass die Mehrheit der politischen Entscheidungsträger bei wichtigen ethischen Fragen die biblischen Maßstäbe für Gut und Böse ablehnt. Das, was die Bibel über Gut und Böse, über richtig und falsch sagt, dass die meisten Entscheidungsträger in unserem Lande das für falsch halten. Und es sind ganz ähnliche Themen wie die von John MacArthur genannten. Zum Beispiel die weitgehende Freigabe der Abtreibung, die Zerstörung des biblischen Eheverständnisses, die Umdeutung des Familienbegriffs, die Ausbreitung der Gender-Ideologie. Deswegen ist es immer ein Segen, wenn unter denen, die in diesen Entscheidungsgremien sitzen, auch ein Christ da ist, der sagen kann, Leute, es ist nicht richtig von der Bibel her. Aktuelles Beispiel. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will für die Bundeswehr jetzt am 31. Januar ein Sexseminar veranstalten lassen. Das Ziel dieser Maßnahme ist, Medienberichten zufolge, die Truppe bunter zu machen. Das heißt, die Bundeswehr soll für sexuelle Minderheiten geöffnet werden. Und dazu führt Frau von der Leyen im Verteidigungsministerium jetzt am 31. Januar einen Workshop zum Thema Umgang mit sexueller Identität und Orientierung in der Bundeswehr durch. Die Veranstaltung richtet sich an Parlamentarier, an den Bundeswehrbeirat für innere Führung und an die Chefs der Teilstreitkräfte. Also stellen Sie sich vor, Sie sind der Chef der Luftwaffe oder des Heeres oder der Marine und werden von der Ministerin eingeladen, um in die Gendergeheimnisse eingeführt zu werden. In dieser Einladung betont die Ministerin, dass sexuelle Vielfalt eine Chance bietet und wichtig sei für die Zukunft der Bundeswehr. Und deswegen habe sie mehrfach für Offenheit in dieser Hinsicht in der Bundeswehr geworben. Die Ausbreitung eines antibiblischen Verständnisses von Sexualität im Auftrag des zuständigen Ministeriums für die Truppe. Also inzwischen soll diese Verirrung nicht nur den Kindern im Kindergarten nahegebracht werden, sondern genauso den Chefs von Heer, Marine und Luftwaffe. Und das alles geschieht im Namen der Obrigkeit. Und hinzu kommt die zum Teil naive Öffnung für den zunehmenden Einfluss des Islam, was Folgen hat, unter anderem auch für die Sicherheit in unserem Land. Wir haben eine große Aufgabe als Christen, den Staat achten, für den Staat beten, den Staat verbessern, den Staat an Gottes Maßstäbe für Gut und Böse erinnern. Dietrich Bonhoeffer schrieb im Gegenüber zum Nationalsozialismus, Zitat, die Kirche hat den Auftrag, alle Welt unter die Herrschaft Christi zu rufen. Sie ruft die obrigkeitlichen Personen, also Frau von der Leyen zum Beispiel, zum Glauben an Jesus Christus um ihrer Seligkeit willen. Sie weiß, dass im Gehorsam gegen Jesus Christus der obrigkeitliche Auftrag nur recht vollführt wird. Und dann kommt's, die Kirche führt die Obrigkeit erst zum Verständnis ihrer selbst. Also nur vom Wort Gottes her können wir der Obrigkeit eigentlich klar machen, was ihre Aufgabe wäre. Und weiter, die Kirche beansprucht, also mit Kirche meint Bonhoeffer, die Stimme der Christenheit im Land, das Gehör der Obrigkeit. Sie beansprucht den Schutz der öffentlichen christlichen Verkündigung gegen Gewalttat und Blasphemie. Den Schutz der kirchlichen Ordnung vor willkürlichem Eingriff, den Schutz des christlichen Lebens im Gehorsam gegen Christus. Die Kirche kann von diesem Anspruch niemals lassen. Zitat Ende. Den Staat an Gottes Maßstäbe für Böse und Gut erinnern und darauf behaften. Und nun, liebe Geschwister, kommt in unserem Land noch etwas erschwerend hinzu. Nämlich, dass in fast all den genannten Fragen die EKD, also die volkskirchliche Institution, jene Institution, die von vielen im Lande so wahrgenommen wird, als spreche sie für die evangelischen Christen, dass in fast all den genannten Fragen die EKD die unbiblischen Positionen der Herrschenden massiv unterstützt und legitimiert. Die EKD vermittelt der politischen Mehrheit den Eindruck, dass wofür ihr euch einsetzt, das lässt sich bestens mit christlichen Positionen vereinbaren. Nicht nur Frau von der Leyen kooperiert mit der Gender Lobby, sondern wir haben hier in Hannover auch ein von der EKD finanziertes und aufgebautes Genderzentrum. Kann sie den Chef des Heeres auch nach Hannover schicken, zur EKD. Verstehen Sie, das ist die Situation. Und hier müssen wir deutlichst widersprechen. Und wir können dankbar sein für die weitgehende Meinungsfreiheit, die wir in unserem Land genießen. Und für die Publikationsmöglichkeiten und für das Internet, über das auch diese Predigt ab 12.30 Uhr wieder an vielen anderen Stellen gehört werden kann. Und für all die persönlichen Kontakte, die wir haben. Aber sollte dieser Staat von uns fordern, bestimmte biblische Positionen zu verschweigen oder Teile unserer Botschaft zu verändern, dann würde die Verantwortung der Christen darin bestehen, und das ist das Fünfte, dem Staat ungehorsam zu sein. Den Staat achten, für den Staat beten, den Staat verbessern, den Staat an Gottes Maßstäbe erinnern, fünftens dem Staat ungehorsam sein. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, haben die Apostel gesagt, Apostelgeschichte 5, 29. Damit würden wir nicht unsere grundsätzliche Unterordnung unter die Obrigkeit aufgeben. Das nicht. Wir haben von der Bibel her nicht das Recht, gegen den Staat als solchen zu rebellieren. Wir haben als Christen nicht das Recht, eine Revolution anzuzetteln. Wir dürfen nicht in den Steuerstreik treten. Aber wir müssen dem Staat dort ungehorsam werden, wo der Staat von uns verlangt, unserem Herrn ungehorsam zu werden. Ich sage es nochmal. Wir müssen dem Staat dort ungehorsam werden, wo der Staat von uns verlangt, unserem Herrn ungehorsam zu werden. Es geschah 1944. Der Studienrat Dr. Georg Maus behandelt in seiner Oberstufenklasse in Idar-Oberstein die Missionsgeschichte. Und er zeigt dort, wie durch das Gebot der Feindesliebe unter schlichten Völkern die Blutrache verschwindet und die Stammesfehden eingeschränkt werden. Und daraufhin fragt ihn eine Schülerin, ob das Gebot der Feindesliebe denn auch heute noch gelte, 1944. Der Lehrer antwortet ja, denn Jesu Worte gelten immer und überall und unter allen Umständen. Das Mädchen fragt zurück, müssen wir denn auch die Engländer lieben? Er sagt ja. Aber Dr. Goebbels hat doch gestern in einer Rede dazu aufgerufen, dass wir sie hassen müssen. Und der Lehrer spürt die Falle, die hier für ihn aufgestellt ist. Aber er kann nicht anders, als ruhig zu antworten. Auch Dr. Goebbels kann das Gebot Jesu nicht aufheben. Später wird Maus verhaftet und stirbt auf dem Transport nach Dachau den Hungertod. Wir müssen dem Staat ungehorsam werden, wo der Staat von uns verlangt, unserem Herrn ungehorsam zu werden. Denn die biblische Forderung nach Unterordnung unter den Staat ist niemals absolut. Und so ist das auch hier nicht in Römer 13 gesagt und gemeint. Niemals absolut. Die Forderung, uns dem Staat unterzuordnen, hat ihre kritische Grenze in der noch viel wichtigeren Unterordnung und Treue gegenüber unserem Herrn. Und auch dafür finden wir in der Bibel immer wieder Belege. Ich darf noch mal daran erinnern, als die Obrigkeit dem Petrus in Apostelgeschichte 4 ein Predigtverbot erteilen will und droht, wir sperren dich ein, da sagt der Leute, darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Das kann ich nicht. Dem kann ich nicht nachkommen. Ich werde das Evangelium weiter predigen, solange ihr mir nicht die Kehle zudrückt, jetzt mit meinen eigenen Worten formuliert. Oder denken wir an die Weigerung der hebräischen Hebammen. Sie sollten im Auftrag des Staates die israelitischen Jungen bei der Geburt abtreiben bzw. töten. Und was steht in 2. Mose 1, Vers 17? Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Wir müssen dem Staat ungehorsam werden, wenn der Staat von uns verlangt, unserem Herrn ungehorsam zu werden. Oder denken Sie an die drei Freunde Daniels, Daniel 3. Von denen verlangt wird, sich vor den Göttern des Staates zu beugen. Und der Ofen brennt. Und man sagt ihnen, entweder ihr beugt euch oder ihr wandert da rein. Und sie sagen, wir wandern da rein. Unser Herr wird uns schützen können. Und wenn unser Herr aus irgendeinem Grunde uns da nicht rausholt, dann hat er damit auch seinen Plan. Dann ist das auch in Ordnung. aber wir werden uns nicht vor dir beugen, wenn du von uns forderst, unserem Herrn die Treue aufzukündigen. Und wir sehen hier, alle diese Situationen bedeuteten für die Betroffenen, ob das nun Bonhoeffer war oder der Dr. Maus oder die Hebammen oder die Apostel oder die Freunde Davids, alle diese Situationen bedeuteten für die Betroffenen auch immer ein persönliches Risiko. Und dieses persönliche Risiko werden wir nie vermeiden können. Und umso wichtiger ist diese große Perspektive von Römer 13, Vers 11, die Stunde ist da, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt und der Tag ist herbeigekommen. Christus kommt wieder, wir gehen seiner Zukunft entgegen. Und das ist die fröhliche Hoffnung, die uns vorantreibt. Alle Reiche dieser Welt vergehen. Alle Herren und Mächte dieser Welt vergehen. Alle Putins und Obamas und Trumps und Merkels gehen. Aber unser Herr kommt. Und in diesem hellen Licht, in dieser großen Perspektive, bekommen dann auch die ganzen bedrückenden Fragen zum Staat ihr angemessenes Gewicht. Und das ist das Letzte, was zu unserer Verantwortung als christliche Staatsbürger gehört. Erstens den Staat achten, zweitens für den Staat beten, drittens den Staat verbessern, viertens den Staat an Gottes Maßstäbe für Gut und Böse erinnern und darauf behaften, fünftens dem Staat gegebenenfalls ungehorsam sein und sechstens und letztens den Staat niemals auf eine Stufe mit dem Reich Gottes stellen. Den Staat niemals auf eine Stufe mit dem Reich Gottes stellen. John MacArthur hat sein Statement zur politischen Situation in den Vereinigten Staaten mit dem Hinweis begonnen, don't overestimate this question. Überschätzt das nicht. Die Frage ist wichtig, klar. Aber sie ist nicht so wichtig. Und Präsidenten sind nicht so wichtig. Sondern das Reich Gottes ist entscheidend. Bei der Politik geht es nicht um alles oder nichts. Bei der Politik geht es nicht um Letztes, sondern nur um Vorletztes. Und John MacArthur hat sein Statement dadurch weitergeführt, dass er gesagt hat, das Reich Gottes ist nicht in Gefahr. Gott setzt, egal wer hier immer regieren wird, Gott setzt sein Reich souverän durch. Und darum dürfen wir den Staat niemals auf eine Stufe mit dem Reich Gottes stellen. Und wir müssen bei allem Ernstnehmen dieser Fragen immer im Blick behalten, das ist nur das Vorletzte. Und dann verglich John MacArthur die langfristige Perspektive seines Landes mit der Titanic. Er sagt, es geht uns von der Tendenz her wie der Titanic, das Schiff sinkt. Und wenn das so ist, dann besteht unsere Aufgabe auf der sinkenden Titanic nicht darin, die Ordnung der Liegestühle an Deck wiederherzustellen. Und auf einer sinkenden Titanic die Liegestühle an Deck schön zu sortieren, sondern was ist unsere Aufgabe, sagt er, Rettungsboote bereit zu machen. Und das einzige Rettungsboot ist das Evangelium von Jesus Christus. Und das ist und bleibt unsere allererste herausragende Aufgabe als Gemeinde Jesu. Dass wir den Menschen sagen, egal was immer hier kommt, es geht um die Ewigkeit, es geht um Himmel oder Hölle, es geht um gerettet oder verloren. Und egal, wie die politische Situation zu deinen Lebzeiten war, das entscheidet nicht über deine Ewigkeit, sondern über deine Ewigkeit entscheidet, ob du versöhnt bist mit Gott. Und ob du versöhnt bist mit Gott, entscheidet sich daran, ob du den einen Retter, den er geschickt hat und den er deine Strafe am Kreuz mit hat verbüßen lassen, ob du in dieses Rettungsboot zu Jesus hineinspringst, ob du ihm glaubst, ob du ihm dein Leben anvertraust, ob du zugibst, dass du ihn als deinen einzigen Retter brauchst. Und das ist unsere Hauptgemeinde, unsere Hauptaufgabe, liebe Geschwister, und bleibt unsere Hauptaufgabe, bis der Herr wiederkommt, die Rettungsboote des Evangeliums flott zu machen und für das Evangelium zu kämpfen und es nah an die Menschen heranzubringen. Bereits anderthalb Jahre vorher, damit komme ich zum Schluss, im Juni 2015, hatte das oberste Gericht der USA, der Supreme Court, das Verbot von gleichgeschlechtlichen Ehen, das bis dahin in 14 Bundesstaaten gültig war, für verfassungswidrig erklärt. Also im Juni 2015 hat das oberste amerikanische Gericht den Staaten verboten, Homo-Ehen nicht zuzulassen. Das war quasi die offizielle Durchsetzung von höchster Stelle die Durchsetzung der Homo-Ehe in allen 50 Bundesstaaten. Der Supreme Court hat es damals bei einer ganz knappen Mehrheit entschieden, von einer Stimme. Und es war für viele Christen ein Schock. Und damals hat John MacArthur genau den gleichen Punkt betont. Er hat gesagt, Zitat, kein Gericht hat die Autorität, das Wesen der Ehe umzudeuten. Und auch die jüngste Entscheidung des obersten Gerichts kann nichts ändern an der von Gott gesetzten Wirklichkeit der Ehe. Und dann, die Bibel hat uns keine Religionsfreiheit für alle Zeiten versprochen. Und er fügte hinzu, die neue Normalität könne irgendwann Verfolgung einschließen, die man so in Amerika bisher nicht kannte. Und dann ein vorletztes. Er sagte, das Eheverständnis, so wichtig es ist, ist aber nicht das entscheidende Schlachtfeld. Und wir würden hinzufügen, die Politik ist nicht das entscheidende Schlachtfeld. Und weiter. Und unsere Hauptgegner sind nicht jene Männer und Frauen, die die Ehe angreifen. Unser wichtigstes Kampffeld ist und bleibt das Evangelium vom Kreuz Jesu Christi. Und schließlich der letzte Punkt. Unsere wichtigste Aufgabe ist und bleibt deshalb die Verkündigung des Evangeliums. Denn dies allein ist Gottes Kraft zur Rettung. In diesen Tagen ist es unsere göttliche Verantwortung und Berufung, die Gemeinden, die Familien und das Zeugnis des Evangeliums zu stärken und gegen alle Verfälschung zu verteidigen. Homosexuelle, wie alle anderen Sünder auch, brauchen vor allem die Warnung vor dem drohenden ewigen Gericht Gottes und das liebevolle Angebot der Vergebung, Gnade und neuen Lebens durch Buße und Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und dann schloss MacArthur mit dieser Ermutigung, vertraut auf die Souveränität Gottes, die Herrschaft Jesu Christi und die Autorität der Bibel. Seht eurem Retter erwartungsvoll entgegen und denkt daran, dass wenn er wiederkommt, alles gut werden wird. Und genau in diese Richtung zieht uns Paulus auch mit Römer 13. Und deswegen bleibt er eben nicht bei Vers 7 stehen, sondern er richtet unseren Blick auf Vers 11 und Vers 12. Die Stunde ist da, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Lasst uns unserem Herrn dienen mit ganzer Hingabe. Und er ist treu. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.